Willkommen zum Snoxalting Podcast. Ob Amazon FBA oder Shopify, wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romy,
Johannes oder noch besser mit richtig geilen Interviewgästen.
Let's go!
Leute, bevor es gleich richtig losgeht mit der Folge, noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr habt bestimmt mitbekommen, unser Snox Coffee, also der eigene Kaffeeladen, hat jetzt endlich aufgemacht. Wirklich Wahnsinn, richtig, richtig geil. Ich kann es kaum glauben, nach monatelang hin und her ist es endlich soweit. Und da ihr ja auch teilweise mit auf die Reise wart und das Ganze so mitverfolgt haben, einige von euch, haben wir gedacht, wir tun euch was Gutes. Als kleines Dankeschön für eure Unterstützung. Und zwar jeder von euch, der das gerade hört, bekommt einen kostenlosen Kaffee. Was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst einfach auf die URL, also auf die Webseite gehen, coffee.snoxalting.com. Also ich wiederhole nochmal, coffee.snoxalting.com. Dort kriegt ihr ganz einfach euren eigenen kleinen Kaffee bei uns. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
Ja, willkommen zu einer neuen Snoxalting Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema Google Ads. Wir haben schon so viele Versuche gestartet, um das irgendwie profitabel zu schalten. Ich werde gleich im Podcast auch mehr dazu erzählen. Wir haben jetzt endlich mit Simon jemanden gefunden, der das Ganze für uns richtig, richtig geil umgesetzt hat. Also hört euch das an, wenn ihr irgendwie einen eigenen Online-Shop habt, schon mal über Google Ads euch Gedanken gemacht habt, dann ist die Folge genau das Richtige für euch. Kleiner Hinweis, es war eine der ersten Folgen jetzt auch, die wir aus dem Snox Coffee aufgenommen haben. Deswegen ist es noch super, super laut im Hintergrund. Wir versuchen die Qualität zu verbessern. Es rauscht und es knistert manchmal. Wir sind da dran, das tut mir leid. Trotzdem, inhaltlich ist die Folge sehr geil geworden. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß damit. Ja, Leute, ich weiß nicht, wie viel Google-Versuche wir im Snox Google-Account unternommen haben, um da irgendwie mal erfolgreich zu sein. Und erfolgreich meine ich irgendwie, dass wir Neukunden mit einem guten ROAS irgendwie gewinnen kann. Ich glaube, wir haben 4 oder 5 Freelancer ausprobiert. Nie hat's geklappt, no hate an die Freelancer. Jetzt haben wir aber einen jungen Mann hier sitzen mit Simon. Und er hat's geschafft, dass wir jetzt, ich weiß nicht, nach 2 Monaten 10.000 Umsatz, Simon. Sowas ging jetzt über deine Kampagnen, die du aufgesetzt hast. Und vor allem für Neukundengewinnung 2,8er ROAS, sowas ja. Im Schnitt. Also geil. Und deswegen sitzt du auch hier. Willkommen, Simon, bei uns im Podcast.
Ja, vielen Dank, Johannes. Ich glaube, wir liegen mittlerweile schon bei 10.000 Umsatz im März.
Echt?
Also, ja. Also ich glaube, 2,8er ROAS jetzt gerade. Also das sieht schon gut aus. Ja, ich bin Simon, bin 29, komme aus Flensburg und mache den ganzen Tag eigentlich nichts anderes als Google Ads.
Geil, also bist du so ein Freak wie quasi Arne und ich in Facebook-Ads oder Performance-Marketing, nur halt in der Google-Welt zu Hause.
Ja, also letzten Endes habe ich jetzt die letzten 7 Jahre nichts anderes gemacht. Bin da so reingerutscht und habe dann relativ schnell gemerkt, das kann ich scheinbar und bringt vor allen Dingen Spaß. Ne? Ich glaube, damit steht und fällt das Ganze und habe da jetzt eigentlich eine kleine Agentur draus gegründet. Sind jetzt 3 Leute mittlerweile, mache das mit meinem Geschäftspartner zusammen. Das geht ganz gut im Moment auf jeden Fall.
Krank. Du hast gerade gesagt, ihr seid 3 Leute im Team.
Ja.
Du machst es seit 7 Jahren. Machst du es schon die ganze Zeit selbstständig oder warst du irgendwie bei einer anderen Agentur oder in einem anderen Unternehmen? Wie war das?
Ich bin da relativ random reingerutscht. ganz eigenartig. 2014 hat meine Mutter tatsächlich in der Zeitung damals bei uns in Flensburg, ich komme aus Flensburg, also aus Norddeutschland, hat sie einen, Job Description gelesen letzten Endes von einem E-Commercer in Flensburg, der Marketing Assistant gesucht hat. Da habe ich gesagt, ja, kann ich mal machen, neben dem Studium. Ne? Ist ja auch immer gut, das alles so ein bisschen praktisch denn zu versehen, was man da theoretisch lernt. Und dann bin ich da zum Bewerbungsgespräch und dann habe mir eigentlich nichts dabei gedacht, aber dann kam relativ schnell heraus, die suchen zwar einen Marketing Assistant, irgendwie jemand, der ein bisschen was von allem macht, aber hauptsächlich jemand, der auch den Google Ads Account übernimmt. und ich wusste halt, Google Ads, ja cool, ne? Keyworder, Auktion, kann schon nicht so schwer sein, mache ich mal. Aber die haben mich da halt wirklich ins kalte Wasser geworfen. Von einem Tag auf den anderen sollte ich halt diesen Account übernehmen und das ist ja auch okay. Das Ding war aber, das war ein Account, es war für einen Online-Shop, der nach Dänemark verkauft hat, also aus Deutschland nach Dänemark verkauft hat und der hat halt 150.000 Euro im Monat gespendet.
So, ne? Und du so direkt rein hier.
Genau. So wirklich. Und ich sag mal, aus unternehmerischer Sicht, so der Geschäftsführer, der das da bestimmt hat, kann man, ich sag mal, anzweifeln, ob das so schlau war. Ne? Aber musste ich dann von einem Tag auf den anderen? Oder auch
und war es dann schlau? Hast du performt oder eher schwierige Hase?
Also ich habe auch so ein paar Dinge gedreht, wo man aus heutiger Sicht sagt, das war teuer. Ne? Also ich sag mal so online irgendwie auf Kalender bieten oder so, solche Geschichten. Ne? Das ist dann,
ja, aber was war da die größte Fuck-up-Moment, weißt du das?
Ja, also ich glaube tatsächlich, die haben diese Texas-Taschenrechner verkauft. Und dann gehst du halt rein und denkst dir, ja, dann biete ich halt auf Taschenrechner. Ne? So, aber die Leute wollen halt einen Online-Taschenrechner und klicken dann halt so. Das war halt dann relativ teuer, auch nicht schlimm im Großen und Ganzen so. Und so lernt man halt auch schnell. Mhm. Aber das war halt 2014 und da habe ich so meine ersten Gehversuche dann gemacht und habe halt aber auch sehr schnell gemerkt, okay, das ist was, was ich geil finde. Das ist irgendwie super nachvollziehbar. Jeden Klick kann ich irgendwo nachvollziehen und bin da sehr schnell reingewachsen. Ne? Und 2014 war vor allem die Plattform ja auch noch so, dass du alles manuell machen musstest. Ne? Also ich kenne halt so einen Google Ads Account noch, also 2014 ist ja auch nicht mega lange her, aber ich kenne das jetzt
aber schon. Aber im Performance Marketing ist das andere Zeitrechnung.
Genau, ist eine Ewigkeit. Und ja, also ich kenne halt so einen Account wirklich von 0-100% manuell durchoptimieren und das hilft tatsächlich heute mit den Accounts unserer Kunden immer noch, weil ich da irgendwie so eine Detailverliebtheit für Dinge irgendwie
das kann ich bestätigen.
Ja, und dann halt würde ich so noch das letzte Fitzelchen irgendwo rausholen. Und das habe ich da gelernt. Ne? Und also das war so der erste Step mit Google Ads. Das habe ich dann so für 1,5-2 Jahre
in-house. Hat es gut funktioniert? Also ist der Shop damals dadurch, war das der Hauptkanal so?
Ja.
Und du hast es als Berufseinsteiger, so die ganze Company hing halt an dem Typ, der über die Zeitung kam.
So ein bisschen, ne? So ein verrückt. Du erklärst das relativ gut, aber so war das, ne? Und ich habe mir damals, ich dachte mir halt, ja gut, ist ja auch nicht, also wenn er meint, das ist eine gute Idee, dann mache ich das halt, ne? Der muss ja auch irgendwas in mir gesehen haben, so. Und dann habe ich das halt gemacht. Das hat auch gut geklappt. Also die Performance ging nach oben, also das war alles in Ordnung. War in einem sehr kompetitiven Markt, also das war so für Büroartikel und Druckerpatronen, solche Geschichten, ne? Wo es halt auch sehr um Retention dann geht irgendwann, deswegen hohe Klickpreise, all diese Geschichten. Aber hat geklappt, ja. Also war dann, glaube ich, eine gute Geschichte auch für das Unternehmen. Ja.
Wie waren damals so deine ersten Berührungen? Ich finde es immer spannend als Performance-Marketer mit, fuck, wie viel Geld geht da drüber eigentlich so? Ich gebe da 10.000 Euro Budget oder keine Ahnung, das ist ja 150.000 Euro Adspend im Monat oder was. Wie waren da deine ersten Erfahrungen? Weil das war, weiß ich noch, für mich so emotional voll der Kick, so drogenmäßig so ein bisschen, so alter fuck, ich mache hier gerade am Tag, keine Ahnung, damals bei Amazon Ads, so die erste Anlaufstelle von uns, so 20.000 Euro irgendwie in der Woche waren das noch, aber ich als Student war so, what the fuck geht's hier ab? Und so stelle ich mir vor, ich habe noch nie als Angestellter Performance Ads gemacht, aber da denkt man so, ich verdiene im Monat, lass es mal 5.000 Euro sein, aber den Adspend, den ich gerade hier drüber jag, der ist ja geisteskrank.
Ja, und ich glaube, das ist auch, ich glaube, das war mein Glück, dass ich so früh auch so große Budgets verwaltet habe und vor allen Dingen auch dafür gerade stehen musste, was damit passiert. Ich glaube, das fehlt, also ich weiß nicht, ob das fehlt, aber ich glaube, ganz viele hatten so diese direkten Berührungspunkte mit großen Budgets so früh dann nicht. Und wie gesagt, ich muss halt auch irgendwie so ich stand dafür gerade, dass das dann gut läuft. Ich musste reporten und da kriegst du dann schon irgendwie ein anderes Gefühl für ein Budget, als jetzt, wenn du zum Beispiel bei Google Sachen verwaltest für Kunden. Ne? Das ist dann irgendwie in so einem großen Maschinenraum ein ganz kleines Rädchen. Also das hat mich persönlich super weitergebracht und auch, ich war immer so oder bin auch immer noch jemand, ich identifiziere mich sehr stark, denn auch damals mit meinen Arbeitgebern, heute dann mit meinen Kunden.
Das kann ich bestätigen.
Ja, und ich glaube, dann nimmst du Budgets auch einfach ernster. Ne? Dann ist das halt nicht irgendwie, ach ja, die 100 Euro von dem Kunden, sondern das ist halt dann schon irgendwie mir persönlich auch wichtig, dass da vernünftig mit umgegangen wird. Und das habe ich damals relativ früh gelernt.
Wie ging es dann weiter? 1,5-2 Jahre hast du gerade gesagt, warst du dann bei dem Unternehmen?
Da tatsächlich ein bisschen, da ein Jahr, dann nochmal bei einem anderen Online-Shop.
Das war so ein Warum bisschen, bist du gewechselt, ohne jetzt da ins Detail zu gehen?
Die sind tatsächlich dann zurück nach Dänemark gegangen. Da wollte ich nicht mit. Dänemark ist super, ich bin auch tatsächlich Däne.
Echt?
Ja, also beides, so dänische
Kannst Minderheit. Du Dänisch?
Ja.
Okay.
Wie gesagt, ein Stell Dansk bist, ja.
So. Geil. Ja. Ich wollte jetzt nicht so diesen typischen Dulli-Spruch. Sag mal, was auf
Dänisch. Ich wollte das direkt so.
Direkt
so. Nee, die sind dann zurück nach Dänemark gegangen und dann habe ich bei einem anderen Online-Shop auch in Flensburg weitergemacht im Prinzip, hatte dann mehr Erfahrung. Das war auch eine ganz coole Story, da ging es dann wirklich so, haben wir noch Pakete im Keller gepackt, bei demjenigen zu Hause, der diesen Online-Shop hatte, und mittlerweile haben die ein Lager von, ich glaube, 5000 Quadratmeter oder so. Also das ging dann richtig, richtig durch die Decke.
Und da auch wieder rein Google Ads?
Rein Google Ads. Ja, immer mal so links und rechts auch ein bisschen andere bezahlte Pay-per-Click-Kanäle. Mhm. Aber ich sag mal 95% echt immer Google Ads. Und dann halt so mein großes Google-Abenteuer fing dann an. Ne? Also Ende 2016 bin ich dann tatsächlich nach Dublin gezogen, zu Google, und war da dann ein Jahr und dann nochmal anderthalb Jahre bei Google in Hamburg.
Das ist natürlich jetzt super spannend. Also lustigerweise, der Arne, der sitzt auch hier, der macht unsere Facebook-Ads, der hat gleich einen Call mit Facebook, und wir haben super viele Berührungspunkte mit den, ich sag mal, mit den Companies, wo wir auch Werbung schalten, also aufgrund natürlich auch von unserem Adspend ist man da in einem engen Austausch, auch mit TikTok und allem Möglichen. Und da denke ich mir schon immer wieder sehr oft, wie wäre es denn eigentlich, da zu arbeiten? Mhm. Und wie ist es denn eigentlich, da zu arbeiten? Ist es cool? Ist es so, ich bin die ganze Zeit Spieler und bin so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man sagen kann, gegen Google, oder ich versuche, die zu hacken. Und auf einmal ist es ja wirklich so, als würde man den Spielfeldrand wechseln irgendwie. Oder man wechselt die Perspektive.
Total. Also es ist erstmal, also es war eine extrem gute Erfahrung, ne, will ich auch gar nicht missen. Also was ich da gelernt habe und was ich da für Leute kennengelernt habe, ne, das ist ja bis heute, das beeinflusst mich bis heute wirklich. Es ist natürlich auch wahnsinnig intensiv. Also du fängst halt nicht bei Google an und schwimmst mal so mit und machst mal so ein bisschen, sondern die wollen natürlich auch was. Und bevor du überhaupt auch da anfangen darfst, ne, also ich hatte dann acht Bewerbungsgespräche und
auch so richtig tief dann in die Materie, dass sie dein Knowledge so hardcore testen, oder mehr sind es dann so Soft Skills, so?
Alles Mögliche, also kognitive Tests, Googliness, ne, ob du da reinpasst, ob du einigermaßen irgendwie ein netter Kerl bist, so nach dem Motto. Dann auch Role-Related Knowledge nennen sie das, also ob du weißt, was du dann nachher da so fabrizierst in deinem Job, das natürlich auch. Also so ein guter Mix aus allem eigentlich, aber halt ein wahnsinnig langer Prozess dann tatsächlich auch. Und es war eine Entry-Rolle, ne? Also das war jetzt nicht irgendwie, dass ich VP von irgendwas war, sondern halt ein ganz kleines Licht, und trotzdem musste ich durch acht Interviews durch. Ne?
Ciao.
Das ist schon krass, ja.
Was war deine Aufgabe dann bei Google?
In Dublin war ich Bestandskundenbetreuer für den dänischen Markt, ne? Da auch wieder mein dänischer Einschlag. Letzten Endes hab ich da ein Portfolio an Kunden bekommen, wo ich proaktiv einen Reach-Out gemacht habe und Optimierung der Werbekampagne durchgeführt habe.
Okay, und wie muss man sich das vorstellen? Da ist dann, die geben dir dann eine Liste intern oder so weiter, das sind die 20 größten Spender beispielsweise in Dänemark, oder die haben so und so viel Potenzial, ruf die mal an und denen hilfst du dann, oder wie ist das? So ist so ein bisschen mit unserem Facebook-Account-Manager.
Genau, du kriegst ein Portfolio, das ist sehr nach Potenzial ausgelegt, das waren jetzt in der Position keine großen Spender, sondern das war wirklich im Small-Business-Segment, aber halt immer, wie dann nachher die Auswahl bei Google wirklich läuft, weiß ich nicht genau, aber es wurde immer gesagt, dass sie so ein Kunden mit Potenzial, entweder nach Vertical oder wie auch immer. Und die hast du dann angerufen, und es war ein Mix aus beiden. Es war wirklich einmal Features implementieren mit den Kunden. Das fand ich nie so spannend, weil das hatte ich davor irgendwie auch zweieinhalb Jahre gemacht, so Features letzten Endes im Google Ads Account umgesetzt. Sondern ich fand halt die strategische Weiterentwicklung von Kunden entspannend. Ne? Und das ist halt bei Google auch das Coole. Ne? Du kannst ja letzten Endes wirklich den Job so backen, wie du Bock hast. Ne? Also
hast du da ein paar krasse Cases gemacht?
Also jetzt, ich sag mal, in Dublin, da wird dir kein Kunde was sagen. Also in Deutschland, da habe ich mit John Deere zum Beispiel gearbeitet. Ich habe viel tatsächlich auch im Blockchain-Bereich dann gemacht, 2018. Das war ganz spannend im Nachhinein. Es war nie so der riesige Kunde dabei sein. John Deere ist natürlich jetzt nicht klein.
Fuck, krank, ja.
Das ist schon gut. Aber es war natürlich auch immer, waren immer viele Kunden, ne? Viel Durchlauf auch, weil letzten Endes muss da bei Google auch der Rubel rollen. Ne? Das heißt, da so auch die einzelnen Kunden dann wirklich in der Tiefe fokussieren. Das war mir tatsächlich auch zu wenig gefragt bei Google, und deswegen bin ich dann irgendwann auch weggegangen. Habe ich dann auch proaktiv gesagt, hey, das war gut für zweieinhalb Jahre, aber ich möchte irgendwie mich dann doch nochmal intensiver mit meinen Kunden auseinandersetzen.
Und dann hast du dich selbstständig gemacht?
Dann Ende 2018, genau. Habe am 30. Oktober bei Google aufgehört, und am 1. November habe ich Touchpoint gegründet.
Ist das doch wahrscheinlich schon ein sehr bekannter Case, oder? Also wenn ich Account Manager bin, dass ich dann mich irgendwie als Agency selbstständig mache, oder dass ich irgendwie selber ein E-Commerce-Startup gründe. Ich kann leider keine Namen nennen, aber ich kenne viele Account Manager in allen möglichen Bereichen, und dann oft ist es so, die Schwester hat dann eine Firma oder keine Ahnung, jemand in der Verwandtschaft gründet dann und dann hilft man. Also ist das auch so gang und gäbe? Also hat man da viele Leute, die dann von Google irgendwie Kollegen, die dann sich selbstständig gemacht haben? Oder sagst du, ey, gar nicht so?
Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Aber ich glaube auch, weil ich hatte in den Rollen, die ich bei Google hatte, dann auch irgendwie ein spezielles Profil, weil ich vorher halt wirklich nitty-gritty in den Accounts war. Und du kannst diese Rollen, die ich bei Google gemacht habe, kannst du auch machen, ohne dass du jemals vorher in einem Google Ads Account warst.
Ja, das ist viel so zwischenmenschlich, oder? Also auch so, wie ich bin ja Bankberater, also lustigerweise. Ja. Deswegen, da ging es auch nie um die Finanzprodukte an sich, sondern, ey, das hört sich eklig an, aber das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, darum ging es im Endeffekt. Und gar nicht so sehr der Überfreak zu sein in Derivaten, Aktien und Portfolio, sondern wenn die Person dir vertraut, dann kannst du was machen irgendwie.
Genau, und so effektiv 1:1, genau so ist es bei Google dann in den Rollen auch gewesen. Und ich glaube, mein Vorteil jetzt oder mein Vorteil dann Ende 2018, als ich Touchpoint gegründet habe, war halt wirklich, dass ich beide Seiten sehr genau kenne. Also ich bin halt ein sehr guter Account Manager und ich bin halt auch ein guter Stratege und guck mal so ein bisschen links und rechts einfach, ne, was gibt es so neben dieser Ad eigentlich noch Spannendes beim Kunden, was kann man da anstoßen und anregen. Und das ist, glaube ich, auch, was wir uns bei Touchpoint auf die Fahne schreiben, dass wir natürlich hauptsächlich Google Ads Handwerker sind. Das ist ein Handwerk in meinen Augen und das kann eigentlich auch jeder lernen. Aber unser Competitive Edge, glaube ich, ist, dass wir sehr strategisch mit den Kunden arbeiten und so schön auf Neudeutsch einen Trusted Business Partner werden von unseren Kunden.
Das, ja. Wie seid ihr Trusted Business Partner dann zum Start geworden? Hast du dann deine Google Accounts, die du betreut hast, hast du halt dann irgendwie als Agency irgendwie betreut oder hast dann dem mal eine Mail geschrieben, hast gesagt, ey, wie sieht's denn aus? Ich sehe da noch mehr Potenzial. Ich kann euch helfen. Oder wie war der Start dann als Selbstständiger?
Tatsächlich gar nicht so offensiv. Ne? Das denken dann viele, wollte ich auch immer so ein bisschen aufpassen, sag ich mal jetzt. Einfach ne, da jetzt auch irgendwie niemanden bei Google verärgern. Aber letzten Endes ging es dann schon über das Netzwerk. Ne? Einfach, ich sag mal, bei LinkedIn dann auch mal gepostet, hey, hier, ne? Das mache ich jetzt. Ne? Das,
hat es von Anfang gut funktioniert?
Ja, weil dann tatsächlich auch die guten Kontakte, die ich bei Google hatte, die ich auch da betreut habe, die haben halt gesagt, geil, ich kann das, was Simon jetzt da ein Jahr für uns gemacht hat, das kann ich auf einer noch intensiveren Basis haben. Ey, warum nicht? Ne? Ist ja eigentlich ein No-Brainer dann. Und so kam ich dann da letzten Endes rein. Und deswegen ist Touchpoint auch die ersten Monate stark gewachsen. Also ich glaube, ich war dann so nach 2 Wochen, glaube ich, bei 5, 6 Kunden und dann nach 1, 2 Monaten sicherlich schon bei 10. Und dann gucken sich das Leute von außen an und denken, hä, das ist ja voll einfach scheinbar. Ne? Das ist super easy. Kannst du eine Agentur gründen, hast du nach 2 Monaten 10 Kunden. Vergessen aber halt, dass die Selbstständigkeit zu dem Zeitpunkt eigentlich 5 Jahre in the making war. Ne? Also ich habe halt 5 Jahre Erfahrung gesammelt und auch dann ganz bewusst gesagt, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich da Geld für verlangen kann. Hätte ich sicherlich auch vorher können, aber da habe ich, glaube ich, wirklich einen Service geboten oder biete den halt immer noch jetzt mit Touchpoint und mit Morten und Lasse, mit denen ich das mache jeden Tag. Der echt gut ist. So.
Ganz bescheiden. Ja, also. Wir gehen ja gleich auch dann detailliert in unseren Ad-Account rein und sprechen darüber. Aber wie ging es dir damit? Du warst dann, lass mich rechnen, 4, fast 5 Jahre in der Selbstständigkeit im Google-Bereich und dann machst du den ab dem ersten Tag auf einmal selbstständig. Ich finde es immer spannend, hier im Podcast auch so diese emotionale Reise so ein bisschen mitzumachen, weil mir ging es ja genauso, nur dass ich nicht so dieses Angestelltenverhältnis hatte. Ich habe ein duales Studium gemacht bei der Bank. Dadurch, ich hatte jetzt keinen krass bezahlten Job bei Google oder so, meine Fallhöhe, sage ich immer, war super niedrig. Deswegen war das für Felix und mich auch so ein Low-Brainer. Ey, so, wir hatten nichts zu verlieren, jetzt mal Real Talk. So, ja. Wir waren Studenten, wenn das halt nicht klappt, gut, die 4.000 Euro vom Studium, okay, scheiß drauf, weg, aber wir hatten quasi sonst nichts verliehen. Aber du, der jetzt von Google kommt, in Dublin ist, bestimmt auch jetzt finanziell gesehen, es einem bei Google auch nicht schlecht geht, dann in die Selbstständigkeit zu gehen, hattest du da Schiss vor oder nach den ersten 2 Wochen, weil du dann irgendwie deine 5, 6 Kunden warst du eher so gehypt, hast gedacht, Alter!
Also erstmal habe ich einen Strongly Rehire bekommen von Google, als ich aufgehört habe. Heißt, die haben mir schon gesagt, hey, wenn du das nochmal anders überlegst, dann kommst du zurück, gar kein Problem. Ne?
Also, und mit doppeltem Gehalt so ungefähr?
Weiß ich nicht.
Ganz bescheiden, ja.
Aber das hat natürlich geholfen. Also ich wusste, ich kann da eigentlich von einem Tag auf den anderen dann auch zurück. Aber ich ich bin auch schon irgendwie immer so gepolt gewesen, also ich habe so diesen Entrepreneurial Spirit, ne? Und den brauchst du auch bei Google, danach suchen sie auch, also die suchen jetzt auch nicht nach, ich sag mal, jemanden, der um 16 Uhr auf die Uhr guckt und dann irgendwie abhaut so. Und das hatte ich schon immer und deswegen war das für mich eine relativ natürliche Sache und ich habe auch nicht so wahnsinnig viel drüber nachgedacht im Nachhinein. Also das war für mich dann irgendwie so der natürliche nächste Step, weil ich halt bei Google auch gemerkt habe, so die Arbeit da, die habe ich jetzt gemacht und ich könnte so diese klassische Google-Karriere machen und dann irgendwann Manager sein und diese Geschichten und da habe ich mich nie so richtig gesehen, weil so das Feuer in mir dann doch immer gebrannt hat, irgendwie wirklich was Eigenes auf die Beine zu stellen. Ja.
Und jetzt Schnelldurchlauf 2018 bis heute, 2021, über LinkedIn viel dann gepostet darüber, so einen gewissen Expertenstatus auch gehabt und dann Kunden gewonnen und das dann so Schritt für Schritt größer gedacht oder gibt es jetzt in den letzten 2-3 Jahren jetzt für Touchpoint so, wo du sagst, ey, das waren absolute Meilensteine, als wir das erreicht haben oder das gemacht haben, das hat uns krass gehebelt, sowohl kundenseitig irgendwie auch vom Knowledge oder so, wie war da die Entwicklung?
Also der größte Hebel war Morten mit an Bord zu holen. Also
das ist ein Mitgesellschafter,
genau,
Partner.
Genau, ja. Der ist jetzt wirklich auch mit drin, hat Stakes in der Company. Das war, habe ich zu spät gemacht auch. Ne? Also ich habe es halt, ich war immer so, will ich es jetzt als Freelancer machen oder will ich eine Agentur draus bauen, weil Agenturen sind auch irgendwie oft im
Shady.
Markt. Ja, und auch negativ behaftet tatsächlich. Ne? Ich sage meinen Kunden auch immer, da steht touchpoint.agency, wir sind keine Agentur. Mhm. Wir sind ein externes Teammitglied, so cringe wie das klingt, aber sind wir, ne? Und wir sind halt keine Agentur und wir haben alle Vorteile einer Agentur, aber die Nachteile nicht, so sage ich das immer. Und aber ja, Morten war der größte Hebel.
Ne? Wann ist der reingekommen?
Letztes Jahr.
Krass.
April.
Also hast du so 1-2 Jahre so Freelancer, One-Man-Show.
Ja, genau. Und das ist auch gut, ne? Und das ist dann ja auch lukrativ und ein gutes Geschäft, ist ja alles schön und gut. Aber du entscheidest halt alles alleine, du trägst alle Sorgen alleine. So. Und jetzt habe ich halt einfach. Das
ist kein Feeling.
Nee, genau. Ne? Und das ist ja dann. Gut, ich habe den Austausch mit meinen Kunden gehabt und das ist auch gut, aber einfach so Business Decisions und sich auch über Sachen freuen, das teilen können, ist halt schon ein bisschen geiler, als da allein in seinem Büro zu sitzen und eine geile Arbeit abzuliefern. Aber ja, da freut sich mit dir so jetzt in dem Moment. Ne? Das war mir dann schon wichtig und ja, ganz klar, Morten dann mit an Bord holen. Seitdem sind wir auch dann stark gewachsen.
Geil, Mann. Ey, sowas fühle ich krass, weil das ist auch, wofür ich so dankbar bin bei Felix und mir, so, ey, fuck, die ersten 2-3 Jahre, wir waren halt nur wir beide und sonst fast nur Teilzeitleute, die halt dann Kundenservice gemacht haben oder so, auch von daheim gearbeitet, remote. Aber wir zwei, wir haben uns FaceTime angerufen, ja, oder irgendwas, wenn was krass passiert, ja, bei euch, wenn man einen großen neuen Kunden hat oder irgendwelche Erfolge, so, ey, der Weg ist das Ziel, finde ich, so, ja, ey, scheiß drauf, wie viel Geld oder so, ja, das hast du gerade auch gesagt, so, ey, ist wichtig, so, dieses Feeling, diese, ja, Soft-Faktoren, dass man Team ist, dass man zu zweit irgendwie die Welt verändert, in der man so lebt, irgendwie, keine Ahnung.
Genau.
Und das finde ich super spannend zu hören, dass das für dich ein großer Step war.
Ja.
Wie hast du Morten oder wie Norton heißt er?
Morten, ja.
Morten.
Auch ein Däne.
Ach, geil. Ja. Wie hast du ihn gefunden? Einfach ein Kumpel und dann irgendwann gesagt, komm.
Morten kenne ich seit 10 Jahren.
Geil.
Und ist eine ganz witzige Geschichte, die erzähle ich auch gerne, weil Morten hat einen guten Job aufgegeben, was ich ihm auch bis heute noch hoch anrechne. Dass er da
und bei dir hat er keinen guten Job mehr.
Ja, also der hat einen kleinen Sohn. Ne? Das war für ihn schon ein Step, den man, das rechne ich ihm wirklich hoch an. Das war auch ein Vertrauensvorschuss, den er mir da gegeben hat. Aber es war letzten Endes, waren wir auf einem Wochenendtrip auf Mallorca und in so einer Bierlaune fängt er irgendwann an, mich anzuquatschen. Hier, Touchpoint, ne? Können wir eigentlich auch zusammen machen. Und ich so, ja, cool, aber lass da nochmal dann nüchtern drüber sprechen.
Und habt ihr es gemacht?
Ja, ja, dann hat er mich tatsächlich dann, als wir wieder in Deutschland waren, hat er mich angerufen und gesagt, hier, ne, Bierlaune schön und gut, aber hätte er schon Bock drauf, ne? Und ich dann zu dem Zeitpunkt auch, ne? Aber es war mir halt schon nochmal wichtig, dass er dann auch nochmal auf mich zukommt, ohne Bier im Kopf, so. Das hat er dann gemacht und dann war uns auch relativ schnell klar, dass wir auch verschiedene Stärken haben, die sich super gut ergänzen und ja, haben nie zurückgeblickt, sag ich mal.
Geil, ich find's witzig, wir sitzen ja hier mitten in der Baustelle im Snox Coffee,
ja,
und bei Philipp und mir, wir waren letztes Jahr zusammen in Südafrika von 2019 auf 2020, auch über Silvester, und da war es genauso, ich habe so diese Idee und den dummen Gedanken mit dem Kaffee hier im Kopf gehabt und wir haben halt noch einen Geschäftsführer gesucht, der das irgendwie operativ macht,
ja,
und dann habe ich ihn auch so 2 Wochen lang bei jedem Surf immer so bearbeitet, so, Philipp, das machen wir. Das machen wir zusammen. Das wird geil. Ja. Und wie dann so besoffen, irgendwann ist es so, ey, wir machen es. Und jetzt sitzen wir hier und es klappt tatsächlich.
Ja, sagt man nicht auch, man ist irgendwie am ehrlichsten, wenn man betrunken ist?
Oder ja, traurig irgendwie, sowas, irgendwie, ne? Aber
ja, ist so. Aber, ja, dann traut man sich halt. Ne? Und es ist auch witzig, dass sowas an so einer kleinen Sache hängt, dass man irgendwie 3 Bier im Kopf hat, ne? Und einmal hat man zusammen eine Firma. Das ist schon krass manchmal. Ja.
Also müssen wir jetzt gleich hier ein Bein aufmachen, dass du uns jetzt deine Google-Hacks verrätst, oder?
Eigentlich schon,
ja. Das kriegen wir hin. Jetzt lass uns mal vielleicht noch vorweg, es ist ganz cool, wie wir beide uns auch im Endeffekt kennengelernt haben, mhm, und da ein bisschen Storytelling zu machen oder Kontext zu geben. Ich glaube, Snox generell ist ein absolutes Suchprodukt. Also unser 50% des Umsatzes kommt ja über Amazon, mhm, und ist rein Search Amazon, und da schalten wir auch super viele Ads. Und ich habe mich immer gefragt, ey, wie können wir in Amazon gut sein in den ganzen Search-Themen, aber in Google scheiße? So, das ist ja eigentlich von der Customer Experience oder von der Customer Journey besser gesagt, mhm, ist ja genau das Gleiche. Und ich war die ganze Zeit, schon seit jetzt 2 Jahren, seitdem wir so den Online-Shop auch so auf Scale machen, also irgendwie größer, habe ich immer gedacht, es kann doch nicht sein, dass unser Hauptkanal, das wird dann wahrscheinlich auch bleiben, Facebook Ads sind, aber Google irgendwie in unserem Kosmos, SEO dann irgendwann relevant, aber paid, dass das nicht funktioniert bei uns. Und das hat mich komplett kirre gemacht und so.
Das hat mich so doll getriggert. Boah, wirklich. Also das Wahnsinn, ne? Weil habe ich dir auch oft gesagt, die Grundfaktoren bei euch stimmen ja. Also ich meine, ihr habt einen durchoptimierten Online-Shop, das Produkt ist gut, die Brand dahinter ist gut, das Suchvolumen ist da. So ist
voll.
Erstmal auf dem Papier ein No-Brainer, ne?
Ja, voll. Ja. Und ich war halt so, ich habe es 2-mal, glaube ich, probiert und es war in Ordnung, aber ich habe selbst schnell gemerkt, ich fühle mich in dieser Google-Welt, ich jetzt nicht zu Hause, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war einfach zu viele Knöpfe, die ich drehen kann, dass ich zu viel Zeit benötige, dass ich das einfach mal nebenbei machen konnte. Das habe ich relativ schnell gemerkt, ey, ich kann jetzt nicht mal nebenbei Google Ads irgendwie in Fahrt kriegen. Und daher habe ich mich entschieden, komm, aufgrund der LinkedIn-Reichweite habe ich gesagt, ey, komm, ich poste doch mal, wer das machen will. Und ich glaube, da haben wir 3 oder 4 Anläufe gemacht und jedes Mal haben, ey, unfassbar viele Agencies geschrieben. Ich lass mich nicht lügen, aber locker pro Post haben 20 oder 30 Leute gesagt, ich mache deine Google Ads, kein Problem, komm, Johannes, auch wie du, Low Prayer, krieg ich hin, gar kein Problem. Wir haben es 3-mal probiert und 3-mal, du hast ja die Zahlen dann auch gesehen, im Nachhinein, ey, 3-mal war es echt beschissen. Also, und beschissen meine ich so ein ROAS irgendwie von 1,8, 1,9, vielleicht jetzt nach Attribution ist man mal kurz über 2 gerutscht, aber ey, ganz ehrlich, das macht keinen Spaß. Vor allem, wenn man auf Scale irgendwie Facebook-Ads dann auf einem ganz anderen Volumen macht, wo ich so, ey, für den stressen 2 ROAS. Nee, also ist nicht so. Und Felix ist ja mein Mitgründer. Und wir hatten so oft die Diskussion, der so, Johannes, willst du schon wieder Google probieren? So, die Profitabilität sieht dann immer, wir gucken uns das so nach Channels an und jedes Mal sagt er, wenn ich es versuche, so, ey, Johannes, warum machst du die Scheiße eigentlich? Mach einen Haken dran. Und ich habe immer gesagt, nein, 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 irgendwann finden wir einen Freak, der, so wie wir Facebook und Amazon machen, irgendwann finden wir jemand, der in unserer Liga spielt, und das meine ich nicht arrogant, sondern der das so freakig macht, nur Google. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir mit dir, Simon, da jemanden gefunden haben.
Danke.
Und jetzt lass uns nerdy werden. Wie hast du den Account, als du den das erste Mal angeguckt hast, wahrgenommen? Also was ist so, können wir ganz hands-on machen? Was ist dir aufgefallen, was vielleicht auch andere Scheiße gemacht haben? Und was du jetzt auch immer, wenn du einen neuen Account irgendwie anfängst, was sind so die, nicht die ersten Knöpfe, aber was sind so Sachen, die du dir immer anschaust? Erstmal Search oder Shopping? Das ist ja erstmal eine grundlegende Frage.
Ja, also bei euch im Account, den Ansatz, den wir da hatten, war auch gar nicht so sehr zu gucken, was lief da irgendwie in den Anläufen davor wahnsinnig schlecht oder so. Darum ging es uns auch irgendwie gar nicht.
Ihr habt einfach alles blatt gemacht.
Ja, wir haben ja tatsächlich von neu angefangen. Also wir haben ja nichts irgendwie recycelt. Das, was wir gemacht haben und was wir eigentlich auch immer mit allen Cases machen, ist uns das aus 2 Perspektiven angucken. Die eine Perspektive ist das handwerkliche Google Ads. Das können wir halt. Das ist jetzt auch, also muss ich auch nicht, das können wir. Ne? Da guckt man sich die Ads an, die sind dann gut und das ist auch in Ordnung und das können wir so. Bei euch war uns aber irgendwie wichtig, es ist ja nicht so, dass ihr ein ROAS 10 wollt.
Nee. Ne?
So, ihr wollt halt erstmal ein ROAS 2. Und dann haben wir halt einfach so ein bisschen rückwärts gerechnet, wie waren die KPIs im Account, wie war die Conversion Rate, Average Order Value, CPC dann letzten Endes, und aus den drei Sachen kannst du dir relativ gut ausrechnen, wie aggressiv kannst du denn in den Markt gehen. Und so diese Berechnung, das ist jetzt nicht wahnsinnig kompliziert, ehrlich gesagt, aber diese Berechnung haben uns halt gezeigt, okay, der CPC war halt einfach immer zu hoch.
Genau, wir können das ja mal hands-on machen, deswegen hören die Leute es ja auch bei uns. Average Order Value ist ziemlich genau 40 Euro im Shop, 38, 39 und jetzt, im Sommer ist er jetzt gerade wegen den Socken, ich glaube bei 33, 34, 35. Mhm. Weißt du, welche Metrics ihr euch angeschaut habt? War der so in dem Bereich? Weil bei Google Ads kann ja auch ein anderes Bestellvolumen
sein. Also aktuell haben wir tatsächlich 44
im Account. Auch spannend, auch ein Learning. Ist über Google höher als über jetzt einen normalen.
Aber haben natürlich auch jetzt die erste Zeit viel Boxershots gemacht, ne, wo grundsätzlich der ein bisschen höher ist. Aber ja, letzten Endes.
Okay, wenn wir jetzt mal von 44 ausgehen.
Ja.
Wir haben eine Conversion Rate, sage ich mal, von, ich würde sagen, bei Boxershorts 4%.
Ja, Google ist besser.
Echt?
Ja, ja.
Krass, 5?
Also, ich glaube, im letzten Update, das du auch gepostet hast bei LinkedIn, ich glaube, da lagen wir so bei 5,5 oder so, 5,6.
Okay, lass mal 5 nehmen, um das leichter zu berechnen. Dann bist du hergegangen, hast gesagt, okay, wir können ausgeben, also der Average Order Value sind 44 Euro irgendwie.
Er war niedriger, ne? Also ich glaube, er lag dann bei 37 oder so. Das haben wir uns angeguckt letzten Endes.
Ja. Okay, und dann hast du, okay, ein 2er ROAS, also ist unser CPO, also um einen Kunden einzukaufen, bei 19 Euro. Roundabout.
Ja.
So, bei 19 Euro. Und dann seid ihr hingegangen, okay, wenn die Conversion Rate 5% ist, kauft also jeder 20. Und dann kann maximal der CPC, also der Cost per Click, kann dann maximal 19 geteilt durch 20 irgendwie 90 Cent sein.
Genau. Und er lag dann aber im Account, lag er immer bei 1,20 oder so. Und das war dann für uns einfach so,
es kann nicht gehen.
Mathematisch geht das nicht. So. und das war für uns dann einfach, und das ist eigentlich auch gar nicht so, das ist wichtig, das einmal zu machen. Und das meine ich auch damit, dass wir, das ist die zweite Perspektive, die wir halt immer anwenden, dass wir halt auch betriebswirtschaftlich auf die Sachen gucken, weil du ja auch klare Vorgaben gegeben hast. Und letzten Endes übersetzen wir dann das in unsere Gebotsstrategien. Mehr machen wir dann eigentlich auch auf der Ebene nicht, ne? Sondern wir haben halt einfach Spielregeln. So, unser CPC darf nicht über 90 Cent, 1 Euro, je nachdem, wie sich halt die Conversion Rate dann auch verändert. Wir gehen dann immer davon aus, dass unsere Conversion Rate über unsere Anzeigen auch noch ein bisschen besser ist, dass unser Average Order Value auch noch ein bisschen besser ist. Und dann gehen wir halt mit diesen Grundmetriken, gehen wir in den Markt. Und das war dann bei euch auch so, dass wir relativ schnell auch gemerkt haben, hey, ROAS 2 ist hier ehrlich gesagt gar nicht das Ende der Fahnenstange. Ne? Also ROAS 2, das ist jetzt so, dann ist Johannes erstmal einigermaßen happy so. Und dann, aber jetzt liegen wir halt fast bei, also ich denke, dass wir bald relativ konstant dann auch bei 3 liegen. Und dazu kommt dann natürlich aber auch einfach ein sehr starker Fokus auf Produktausspielung, vor allen Dingen bei Shopping. Also wenn man sich mal so unsere Shopping-Ads anguckt, dann sind die schon gut durchdacht, die sind schon sehr feed-optimiert, also die Titel sind gut. Und wir
kannst du da ein paar Tipps geben? Wie gestalte ich so einen Titel in Google Shopping? Und alle Leute, die Shopify haben, weil die meisten, die hier zuhören, Shopify, mache ich den Feed, um Shopping zu schalten, muss ich ja erstmal mein Shopify, die Produkte quasi für Google greifbar machen, irgendwie, dass sie, und das geht über diesen, wie heißt der, Shopping-Feed oder einfach nur Feed? Ich weiß es gar nicht.
Ja, Google Shopping-Feed, also ja,
genau.
Feed-Marketing ist ja nochmal so ein Thema für sich, ganz grundsätzlich, aber man macht es dann über das Google Merchant Center, lädt man seine Produktdaten in den Google Ad-Account hoch und Shopping, vor allen Dingen, weil ganz viele mittlerweile ja über Smart Shopping gehen, das machen wir jetzt im Snox-Case nicht, weil wir da die Brand dann nicht rausrechnen können, aber ganz viele gehen ja über Smart Shopping und das ist ja eine algorithmusgetriebene Kampagnenform von Google, wo du als Account-Manager wenig Handhabe hast zu optimieren. Und dann bleibt dir in dem Fall, und das sage ich jetzt nur, weil ganz viele halt diese Kampagnenform verwenden, bleibt dir eigentlich nur noch, ich sag mal, deine Gebotsstrategien ändern oder Feed-Optimierung. Also, und das vergessen ganz viele bei Google Shopping, weil Google Shopping noch am ehesten so ein Plug-and-Play, so eine Plug-and-Play-Kampagnenform ist von Google, die relativ schnell aufgesetzt ist und dann cool, dann lehnt man sich zurück und dann läuft das einigermaßen.
Weißt du auswendig, ob es bei Shopify jetzt einfach eine App gibt, die Merchant Center App, und dann kann ich innerhalb jetzt, wenn ich einen Podcast höre, innerhalb von 10 Minuten Google Shopping starten?
mein Feed hochladen und dann.
Genau, wir verwenden da, wenn es ein Shopify-Store ist, meistens einfach, die heißen einfach nur Google Shopping Feed App, glaube ich. Kannst vielleicht in die Shownotes irgendwie
reinschauen,
weiß nicht. Und dann ist es relativ schnell aufgesetzt. Die Produkte müssen. Es dauert meistens 3 Business-Tage, also Werktage, bis sie durch eine Überprüfung gehen. Also so ganz schnell geht es dann auch nicht. Das ist immer noch einigermaßen schnell. Aber ja, die App ist schon angenehm, weil man da auch sehr gut optimieren kann und dann eigentlich nur auf den Knopf drückt und dann wird es ins Merchant Center hochgeladen. Und dann hast du.
Was sollte ich optimieren? So, was sind so ein paar Sachen, wo du jetzt, wenn ein Kumpel dich fragt, wir haben gerade das Format gestartet bei uns im Podcast, er trifft dich hier auf ein Wein, auf ein Bier im Snox Coffee und sagt, ey, ich habe Google Shopping gestartet, was soll ich denn optimieren? Was wären so die 5 Sachen oder auch gerne weniger? Was würdest du dir im Feed anschauen? Was würdest du da jetzt optimieren? Irgendwie die Anzahl zum Beispiel bei uns an den Anfang schreiben, weil sonst sieht man irgendwie nur 35 Euro Boxershorts und der Titel, muss man ja sagen, bei Shopping ist ja sehr, sehr kurz. Mhm. Wenn wir jetzt nicht 6-mal oder 6er-Pack oder so an den Anfang schreiben würden, würde der Kunde denken, krass, Mann, eine Boxershorts kostet irgendwie 35 Euro. Also ja. Was sind da so ein paar Tipps, die du da mit auf den Weg geben kannst?
Sehr produktspezifisch, jetzt wenn wir mal die Boxershorts nehmen, genau das halt rausstellen, dass der Kunde so viel von Anfang an weiß wie möglich, bevor er klickt, ne, dass er wirklich weiß, hey, du kriegst hier 6 Stück. Wir haben ja unten noch diesen One Piece, kostet dann so und so viel.
Wie nennt man das, eine Erweiterung, oder?
Nö, das ist ein Feed-Attribut, das man einfügen kann.
Ist das kompliziert?
Nö, über diese App schon mal gar nicht, weil da kannst du es wirklich einfach eintragen. Das sind aber so die Feinheiten, die sonst keiner macht.
Aber ne? Das sieht man auch, wenn ihr den Podcast jetzt gerade hört, gebt einfach mal Boxershorts zum Beispiel ein oder Boxershorts Herren. Ja. Ihr werdet wahrscheinlich oder hoffentlich jetzt, werdet Snox herausstechen, gerade auch in der CTR wahrscheinlich, weil alle anderen haben irgendwie einfach die Produkte hochgeladen und bei uns steht unten drunter dann irgendwie 6,33 € oder was das da ist.
Genau, pro Boxershorts in letzter Endes. Wir bieten 6er-Pack an, das schreiben wir auch in den Titel, aber unten ist nochmal ausgerechnet pro Boxershorts dann 6 irgendwas.
Also jeder, der mehrere Packungen anbietet, so wie bei uns, also... Ja. Das auf jeden Fall Must-Have.
Genau, das auf jeden Fall. Das ist schon so ein bisschen Next Level. Das machen echt nicht viele. Aber dafür hat man ja uns. Und Sternebewertung, wenn man Produktbewertung hat, 100%.
1000%. Wir machen das über, lass mich, Judge Me oder wie das heißt? Ja, Judge Me, Shopify App. Darüber könnt ihr die, also das glaube ich auch kostenlos, könnt ihr die einfach reinladen.
Und da braucht man auch gar nicht viele auf Produktebene. Also das wird ausgespiegelt ab 5 oder so und dann geht das schon los. Und das ist halt, wenn man sich jetzt wirklich mal unsere Boxershot-Ad anguckt, neben so einer nicht optimierten, klickt keiner mehr auf die nicht optimierte. Das waren jetzt 2 Faktoren. Die wichtigste ist aber wirklich Titeloptimierung. Weil Google Shopping läuft ja ein bisschen anders als jetzt ein Search-Ad, wo du deine Keywords eingibst, sondern Google Shopping läuft halt übers Feed-Matching, dass Google sich anguckt, welche Terms sind eigentlich in deinem hauptsächlich Titel drin. Und da brauchst du halt deine Root-Keywords, ne? Also Boxershorts. Wir machen es meistens so, dass wir das generische Keyword relativ weit am Anfang einsetzen, damit man halt auch nicht den Mouse-Over machen muss, damit der Titel länger wird, damit man es direkt sieht. Und dann geben wir halt USPs an. Ne? Bei der Boxershorts finde ich, oder auch bei den Socken, finde ich halt dieses 92%ige Passform oder passt genau, sagen 92%. Das finde ich halt super mächtig, weil was ist das Problem im E-Commerce und bei Fashion, Fashion jetzt oder bei Kleidungsstücken, ne, ist halt Return Rate so. Deswegen, dass man da den Kunden abholt, hey, die passen dann auch wirklich. Ne? Und kein kratzender Zettel. Alle diese Sachen, die eure USPs sind, die nehmen wir halt mit in den Titel rein, um die CTR zu erhöhen. Aber
findest du es wichtiger, dann auch die USPs mit reinzunehmen oder dann irgendwie die Keywords, dass man möglichst viel auch feedwise oder im Shopping ausgespielt wird? Ich kenne das von Amazon, das ist immer so ein schmaler Grat, auch bei den automatischen Kampagnen bei Amazon. Du wirst dort ausgespielt, wo der Crawler, irgendwie der Algorithmus, deinen Titel ausliest. Okay, wenn ich da zum Beispiel Zahnpasta reinschreibe, dann wird er mich auch bei Zahnpasta ausspielen. Mhm. Aber wenn halt nur Boxershorts steht, dann werde ich halt nicht bei Boxershorts mit extra langem Hosenbein irgendwie ausgespielt. Also wie geht ihr da vor, so eher auf USP und aus einer Kundenperspektive gedacht? Mhm. Oder geht ihr eher drum so, okay, wir packen viele Keywords rein, dass wir irgendwie eine große maximale Ausspielung haben?
Das ist geil, du redest fast wie ich, wenn du über so Sachen sprichst, weil diese 2 Perspektiven sind super wichtig. Es gibt die Google-Perspektive, wir wollen den Google-Bot happy machen, und es gibt die User-Perspektive. Wir tendieren mittlerweile schon eher dazu, User First zu sein, das ist dann schon wichtiger. Aber es ist immer dieser schmale Grad. Also jetzt irgendwie 8-mal Boxershorts in deinen Titel schreiben. dafür ist der Algorithmus mittlerweile auch einfach zu smart. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, das straft er dann eher ab. So Keyword-Stuffing-mäßig, ne, ist ja im SEO-Bereich mittlerweile auch einfach eine alte Taktik so. Das gilt nicht nur für den Google Shopping-Titel, sondern das gilt auch für Textanzeigen, ne? Dass du halt immer gucken musst, hey, klingen wir eigentlich noch wie Snox hier so, ne? Und bringen wir auch die Brand irgendwie so rüber oder ist das jetzt hier einfach nur sehr technisch eine Anzeige geschrieben? Und da waren wir wahrscheinlich vor 2 Jahren noch eher technisch unterwegs, mittlerweile eher user-centric, aber beides, ne? Es ist immer so eine Abwägung. Ja, das ist auch von Case zu Case unterschiedlich. Aber so deine Root-Keywords brauchst du halt immer drin. Aber eigentlich reicht es dann auch, wenn du dein Root-Keyword drin hast, wenn du deine Google-Product-Category richtig hast, dein Product-Type richtig hast. Ne? Es gibt ja auch noch andere Attribute im Feed, die deine Ausspielung bestimmen. Deswegen machen wir es eher darüber und gucken dann schon, dass wir eine geile Ad für den User schreiben. Ist halt schon besser.
Wie viele Zeichen kann der Titel dann da sein? Sollte ich den kurz und knackig irgendwie auf 40 Zeichen oder mache ich den eher in Richtung 100?
150 ist, glaube ich, aktuell das Maximum. Reizen wir auch meistens aus. Er wird halt immer gecuttet.
Also deswegen, ich kenne das aus Amazon, wir machen dann immer so, vor allem früher, Keyword-Bashing irgendwie, bis der Kunde es nicht mehr sieht oder in der Experience. So mobil sehe ich irgendwie 60 Zeichen. Die ersten 60 Zeichen versuchen wir dann mobile zu optimieren, dass es sexy aussieht. Und danach sagen wir, ey, das sehen 2%, wenn man nur richtig krass reinklickt. Deswegen gib ihm möglichst viele Keywords. Oder ist das was du mitnimmst aus dem Podcast?
Das ist ein Tipp, würde ich sagen, den ich mitnehme. Das ist interessant. Muss man mal testen. Einfach jetzt so nach dem Cut einfach 8000 Mal Boxershort schreiben.
Ja, wir machen tatsächlich nicht so Boxershort, sondern dass wir in dem Longtail-Bereich einfach krasser ausgespielt werden. Dass wir dann die ganzen natürlich Größen, Farben, Herren, Damen und dass wir, was wir machen, wir gucken uns dann quasi die Autokampagnen an.
Ja.
Also ich will gar nicht zu krass jetzt in Amazon abschweißen, aber ist vielleicht spannend, um das auch in Google zu transferieren. Wir gucken uns an, was sind denn letzten 30, 90 Tage die besten Keywords gewesen? Nehmen wir Boxershorts herren. Dann kopieren wir das, diesen Search-Term, und packen es in die Suchleiste von Amazon rein, machen ein Leerzeichen, dann kriegst du die Suggestions. Und dann siehst du, welche Kombinationen kommen damit noch oft vor. Und diese Suggestions packen wir dann auch mit in den Titel rein. Und so versuchen wir von oben nach unten so ein bisschen herauszufinden, dass wir die Ausspielung maximieren. Weil wir merken schon, dass es ein sehr Top-to-Bottom-Prinzip ist in diesen ganzen Algorithmen. Du wirst erstmal auf die Krache ausgespielt.
Ja.
Und im Longtail-Bereich merken wir schon bei Amazon, müssen wir schon pushen, dass er dich da auch mal ausspielt. So. Mhm. Da hat der Algorithmus nicht so Bock drauf. Ich sage immer so, der Algorithmus macht sich das Leben selber leicht. So. Wenn ich einen hohen Bid mache und irgendwie ihm nicht so viel zum Füttern gebe, okay, dann geht er in die großen Keywords rein. Aber wenn ich ihn sehr stark in Richtung Longtail drücke mit, ich packe es in den Titel, genau die Kombination, da merken wir dann schon, dass die Ausspielung exponentiell krass steigt im Longtail-Bereich.
Guter Tipp. Wirklich, ja, also es ist ja auch so, dass wir jetzt bei der Boxershorts auch, ich sag mal, Longtail-Keywords mit drin haben, ich sag mal, kein kratzender Zettel, so diese Geschichten, die jetzt aber eher natürlich in den Titel mit einfließen lassen, als jetzt nochmal, also wir schreiben jetzt nicht 6er-Pack Boxershorts und dann nochmal Boxershorts, die nicht kratzen.
Ja.
So, sondern wir lassen es irgendwie so ein bisschen smooth mit einfließen. So, ne?
Was wir auch noch machen, um das auch bei dem Marktplatzgeschäft und bei Otto machen wir das auch, und jetzt, vor allem bei Amazon, da kommen wir ja her, was wir machen, bei jeder Variante machen wir dann andere Keywords, weil wenn, das ist ja geile ja bei den Boxershorts, wir haben 34, 35 verschiedene Varianten. Wenn du dann hingehst und überall die 120 Zeichen ist bei Amazon ausreizt, überall in dem Titel, und dann machen wir Excel-Tabellen, wo packen wir welches Keyword, weil es die wichtigste Variante ist, dann hast du halt, dann steigerst du irgendwie deine Visibilität und deine Ausspielung irgendwie von möglichen 100 Keywords, wo du ausgespielt wirst, halt irgendwie auf 1000. Ja. Und dann sage ich immer zu unserem Sales-Team, ey, wenn wir nur bei diesen 900 Longtail-Keywords jeweils ein Sale im Monat machen, dann macht das halt schon Spaß, weil der ARKOS, ROAS oder wie man es immer nennt, macht halt dort richtig Spaß.
Ja, also du bist ein Amazon-Freak, ne?
Das ist, ja, wir können ja gleich nochmal im Anschluss drüber sprechen, genau, wie wir das auch besser nutzen können. Ja. Wir haben jetzt viel über Shopping gesprochen. Würdest du schwarz-weiß pauschal sagen, neuer Kunde, neuer Account im E-Commerce, sonst geht ja Shopping auch nicht. Ich würde immer mit Shopping starten. im Google-Bereich, weil es ist inzwischen irgendwie das Performantere und irgendwie auch weniger, was ich alles einstellen muss und auch vielleicht auch weniger kreative Arbeit, weil ich nicht irgendwie 10 verschiedene Varianten hinterlegen muss von Texten etc. Also bei uns sind wir auch mit Shopping gestartet, haben uns ein Produkt genommen, sind mit Shopping gestartet und jetzt ist ja gerade die Strategie, okay, wenn Shopping funktioniert, machen wir noch eine Suchkampagne irgendwie dazu und dann gehen wir neues Produkt an, auch wieder erst Shopping. Und so ist es so eine grundlegende Strategie, die man schon schwarz-weiß ziemlich bei allen E-Commerce-Shops jetzt starten würde?
Würde ich Case by Case sehen. Kommt ein bisschen auch auf die Risikoaffinität an. Ich sag mal, der Grund, warum wir es bei euch so gemacht haben, war ja auch, weil ihr euch einfach schon mal die Finger verbrannt habt.
An nicht nur einmal.
Ja, genau. Deswegen wollten wir da auch bewusst jetzt nicht irgendwie direkt den Hammer raushauen und alles gleich machen, sondern einfach war ja jetzt auch nicht der wahnsinnige Zeitdruck, dass du gesagt hast, oh, das muss jetzt in 3 Tagen, muss alles so, ne, sondern.
Also musst du es mehr machen.
Richtig Performance. nee, also halt alles irgendwie mit Sinn und Verstand sowieso immer. Ich würde jetzt aber nicht pauschal sagen, dass man immer nur mit Shopping anfangen sollte. Vor allen Dingen würde ich sagen, wenn das Argument ist, wir fangen mit Shopping an, weil es das Einfachste ist, würde ich halt eher sagen, ja, aber Search kann ja gerne schwerer sein, aber wenn es performant ist, dann nimm das trotzdem mit.
So, ja, aber aus deiner Erfahrung würde ich jetzt die Google Ads Account, die ich gesehen habe, ist jetzt nicht wahnsinnig viel, ist schon Shopping eher das, was jetzt Volumen geht, oder?
Wirklich Case by Case. Also unser größter Kunde ist Shopping-lastig, unser zweitgrößter Kunde ist
Search.
Ich würde fast sagen 85% Search aktuell. Und das kommt halt immer darauf an, wie suchen die Kunden, wie komplex ist das Produkt. Also Boxershorts, da siehst du das Produkt in der Anzeige und klickst und weißt, was du bekommst, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, einen Felgensatz kaufen möchtest, dann brauchst du halt eine gut ausformulierte Anzeige, die irgendwie auch schon was erklärt. So, deswegen, das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Für kleinere Shops, die schnell testen wollen, Make-or-Break-mäßig ist Shopping sicherlich die einfache Variante, weil du da weniger falsch machen kannst. Aber das sollte aber nicht der Anspruch sein.
Wenn ich verkacke, wenn ich die Kampagnen aufsetze und jetzt nach 2 Wochen sehe ich, okay, ROAS 1,5 oder 0,8, egal was, was würdest du da empfehlen? Was, auch wenn man dich dann buchen würde oder mit euch zusammenarbeiten würde, was würdest du dem raten? Weil es gibt ja diese komischen, vielen verschiedenen Geburtsstrategien. So wäre das jetzt das Erste, was du jetzt in der Shopping-Kampagne, die nicht funktioniert, hingehen würdest und würdest zum Beispiel einen Max-CPC einstellen, aufgrund dieser Metrics, die wir am Anfang berechnet haben. Was kann denn mein maximaler CPC sein? Oder würdest du komplett Google alles optimieren lassen? Was wären so die Steps, die du unternehmen würdest?
Wahrscheinlich würde ich erstmal auf die Produktausspielung gehen. Das haben wir bei euch übrigens auch gemacht, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Das ist ein ganz wichtiger Teil, dass wir halt nicht pauschal alle Produkte in jeder Kategorie in die Ausspielung geben, sondern wir fangen halt an mit den Bestsellern, ne, die auch unabhängig von Google die beste Conversion Rate auf der Website haben. Also wir müssen nicht unbedingt...
Bestseller anhand vom Volumen oder der Conversion Rate?
Mix aus beiden. Okay. Also ich sage mal, ich nehme jetzt kein Produkt mit rein, das 2 Sales hat und eine Conversion Rate von 50%. Ne? Das muss schon irgendwie statistisch dann irgendwo Hand und Fuß haben. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man halt nicht pauschal einfach alles in die Ausspielung gibt. Und das ist halt auch eine Gefahr bei Google Shopping. Das machen viele, weil es halt dann läuft es über eine Smart Shopping Kampagne beispielsweise mit All Products und dann gib ihm. Und das ist halt dann ein bisschen kurz gedacht, wenn man wirklich das meiste aus seinen Anzeigen...
Also würde ich schon jetzt, um da praxisnah zu sein, ein Produkt meistens nehmen oder drauf konzentrieren. Jetzt, wenn ich kein riesengroßer Händler bin, genau, wo es ähnlich geht, aber so, die meisten sind ja in der gleichen Liga wie wir unterwegs irgendwie, dass man 5 bis 10 Produkte hat oder weniger, dann eine Kampagne pro Produkt machen und dann nicht all products und gib ihm.
Pro Produktkategorie, würde ich sagen. Und dann, genau, dann für die, das machen wir jetzt bei euch auch. Ne? Dass wir
mit Sneakersocken.
Genau, dass wir das einfach teilen und trennen. Bei euch ist es jetzt von den Economics her ja relativ ähnlich bei den Produkten, dass ROAS 2 so das ist, was wir wollen und alles drüber ist cool. Es gibt aber natürlich auch einfach andere Händler, wo du in der einen Kategorie einen ROAS 2 brauchst und in der anderen brauchst du einen ROAS 5. Das ist vielleicht auch eine ganz spannende Geschichte, wo wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann auch nochmal abheben von so, was sonst im Markt unterwegs ist, ist, dass wir auch jetzt in Zukunft weg von einem ROAS eine ROAS-Berechnung wollen und eigentlich hinzu, wir nennen das dann POAS, also Profit on Ad Spend. Ne, ROAS ist immer so eine Marketing-Metric, die ist auch cool und die ist irgendwie greifbar.
Und ein Schwanzvergleich?
Ja, das ist das Schlimmste, wenn ich irgendwie, ja, ROAS von 10, ja.
In welchem Sport. Zusammenhang so?
Genau. Ach, ja, egal. Genau, weil wir arbeiten wirklich ROAS von tatsächlich alles, was über 1 ist, bis hoch zu 30. Ne? Und da kann ich jetzt alles Mögliche droppen, das sagt gar nichts aus. Und da finden wir, dass so für 2021 ein Thema, was wir auf jeden Fall verstärkt angehen wollen, ist halt wirklich Profit on Ad Spend.
Wie messt ihr das?
Dass wir dann wirklich Business-Daten hochladen, dass wir die Verkaufspreise mit reinberechnen und daraus eine Conversion-Action stricken, die dir halt wirklich den Profit auf Produktebene gibt.
In einem Tool oder macht ihr das quasi selber dann so Excel-Metrics und dann Google Data Studio?
Ja, das untersuchen wir gerade so ein bisschen. Da gibt es einen ganz guten dänischen Anbieter dafür.
Ach, was ein Zufall.
Ja, ich muss halt den Namen...
Kann ich auch mal in die Shownotes packen.
Genau, und die haben da... Ein gutes Upload-Feature letzten Endes entwickelt und das finde ich halt entspannt und das zeigt dem Kunden vor allen Dingen auch immer, du bist halt nicht
oder was ein heißt Verbrecher.
Nur, nee, und vor allen Dingen bist du nicht nur ein Handwerker, sondern du denkst mit und ich glaube, das finden ganz viele Kunden ganz spannend, wenn auch
ich finde es auch spannend.
Ja, super. Wenn man proaktiv auch irgendwie Input kommt und anders gedacht wird, ne? Ich glaube, das ist im Markt auch wichtig.
Okay, Geburtsstrategie, da waren wir noch eben stehen geblieben. Würdest du da irgendwie auf Max CPC gehen oder was ist da so ein Way to go? Und jetzt sag nicht, es kommt drauf an, sondern was würdest du jetzt einem kleinen Händler konkret empfehlen, welche Geburtsstrategie?
Wenn es ein neuer Account ist, dann würde ich mit einem manuellen CPC reingehen, weil das einfach Kontrolle gibt, ne? Dass du selber aufpassen kannst, du kannst selber einfach vorsichtig sein in deinen Geburtsstrategien. Wenn es ein Account ist mit einer Datenhistorie, wie bei euch zum Beispiel, dann funktioniert ein Target ROAS besser. Haben wir bei euch auch gesehen. Ne? Da sind wir jetzt nicht nochmal in eine manuelle Geburtsstrategie.
Aber haben wir dann angefangen, wenn der Account jetzt auch schon, wie bei uns, schon einige Daten hatte, aber der ist eigentlich scheiße gelaufen in der Vergangenheit, gehe ich dann eher am Anfang der Kampagnen jetzt nochmal mit einem manuellen Bit rein oder gehe ich dann direkt Ziel-ARKOS oder Target-ARKOS, wie das heißt?
Da würde ich sagen, direkt einen Target-ROAS. Bei euch haben wir aber auch die Vorarbeit gemacht, dass wir das Datenfundament grundsätzlich nochmal gestärkt haben. Ne? Customer Match, neue Zielgruppen rein. Wir haben ja auch jetzt in Google Shopping nicht nur eine Standardausspielung auf Kategorieebene, sondern wir teilen das da ja auch nochmal ein in Neukunde, in Returning Customer, in Remarketing. Das haben wir da ja auch nochmal eingeteilt. Heißt, da ist die Datengrundlage bei euch auch besser als in den letzten Versuchen. Und deswegen war da relativ klar Target ROAS. Direkt von Anfang an.
Okay. Viel mehr kann ich ja bei Google Shopping, so blöd es klingt, jetzt auch nicht einstellen. Vor allem jetzt als Anfänger, sonst wird es irgendwie zu komplex. Oder hättest du jetzt noch eine Sache, wo du sagst, ey, neue Kampagne, das würde ich einstellen?
Ja, also haben wir ja, glaube ich, jetzt schon viele Punkte abgearbeitet. So. Wichtig ist halt diese Produktausspielung, ne? Sich überlegen, was soll eigentlich der Groundstock in meiner Kampagne sein und dann mit einem manuellen CPC rein und halt einfach aufpassen, ne? dass Google da nicht links und rechts irgendwie abhaut.
Wie viel Geduld, findest du, sollte man haben? Das war so eine der Hauptaussagen, die ich immer mit den Freelancern oder Agencies davor hatte. Ja, Johannes, es dauert einfach bei Google, der Algorithmus muss noch lernen und dann funktioniert es irgendwann so. Das ist, glaube ich, ich will nicht immer sagen eine Ausrede, aber den Satz hört man natürlich schon schnell vom Performance-Marketern. So, ja, der Algorithmus braucht noch mehr Daten. Wie weit würdest du da mitgehen, dass man, wenn man eine Google-Shopping-Kampagne neu startet, irgendwie mal, ey, 2 Wochen dauert es auch einfach, bis man da eine gute Performance auch mal sieht?
Kommt natürlich aufs Budget an. Ne? Wenn du am Tag 3.000 Euro rausfeuerst, dann bist du da relativ schnell und dann hält das Argument auch nicht mehr. Dann sollte eigentlich nach einer Woche relativ deutlich sein, in welche Richtung wir gehen. Ich finde, das Argument ist auch irgendwie ausgelutscht. Ich würde es ein bisschen umdrehen und sagen, das Argument ist valide, solange die Trajectory stimmt. Ne? Also solange wir uns in die richtige Richtung bewegen. Das war jetzt eigentlich in unserem Fall mit Snox gar nicht anders, außer dass wir halt schon da waren, wo wir sein wollten. Aber die Trajectory war ja trotzdem, denn die ist ja immer noch
steigend. Ja, bei uns, wir sind gestartet mit 1,8, 1,9 und waren ziemlich schnell auch bei 2, glaube ich. So nach einer Woche oder so.
Genau. Und jetzt bewegen wir uns in Richtung 3. Also das würde ich dann immer challengen. Ne? Wenn das Argument kommt, wir brauchen Zeit, dann ist für mich da aber auch mit inbegriffen, dass wir gerade schon Fortschritte machen. Mhm. Ne? Wenn man auf den Tag X wartet, wo auf einmal alles gut ist, dann finde ich, passt das Argument nicht. Ne? Ja. Aber Zeit braucht ein Algorithmus logischerweise. Das ist, ja, das ist ganz klar. Aber es kommt immer aufs Budget an. Ich sage viel, es kommt drauf an. Aber es ist wirklich, es ist wirklich so. Also es ist
alles, ich glaube, das ist der Satz, den Podcast-Zuhörer beißen lassen. Es kommt drauf an.
Ja, so, aber es ist halt wirklich nicht
schwarz. Okay, wenn ich mal einen Huni am Tag ausgebe, dann dauert es schon mal 2 Wochen.
Ja.
Okay.
Ja.
Da mal doch mal eine Aussage.
Siehste.
Siehste. Wie sieht's bei Search Ads aus? Wir haben jetzt Shopping, sage ich mal, das Thema so ein bisschen abgehakt auf einem fortgeschrittenen Level, wenn ich das mal so nennen kann. Was mache ich bei Search Ads? Wenn ich jetzt Search Ads in meinem Account starten würde, was mache ich als erstes oder worauf achte ich?
Erstmal machst du eine gute Keyword-Recherche.
Wie mache ich die?
Wir nutzen einmal den Keyword-Planner, relativ unsexy jetzt einfach.
Aber der ist stark.
Ja, der ist super stark. Und das ist ja auch das Geile bei Google. Ne? Du kannst ganz viel Geld für ganz viele Tools ausgeben, aber Google baut dir irgendwann einfach in das Interface mit rein. Und dann hast du
Fun Fact, Amazon macht genau das Gleiche gerade.
Ja, das ist ja logisch irgendwo auch. Ne?
Safe.
Also wir nutzen dann Tools wie SEMrush oder Ubersuggest. Oder dann
sind halt auch kostenlos, oder? Sogar Ubersuggest auf einem gewissen...
Ne, ja, genau. Ich glaube, dann kannst du nur 3 suchen oder so oder 3 Anfragen am Tag oder irgendwie sowas. Also wir zahlen da dann für. SEMrush ist natürlich gut, um sich einmal die Konkurrenz auch wirklich anzugucken. Und dann der Keyword Planner, um so ein bisschen einigermaßen Forecast zu sehen, auch wie ist das Suchvolumen, all diese Geschichten. Damit fängt es an. Ne? Und dann kommt es natürlich auch darauf an, was dein Budget ist, mhm, ne? Und wie stark du dann wirklich deine Keyword-Recherche auch in eine Kampagne übersetzen möchtest.
Wie viele Keywörter packe ich dann rein? Würdest du dann, oder wie haben sie es auch bei uns gemacht? Packe ich da so die Generics, also die allgemeinen Suchbegriffe wie Boxershorts, Unterhosen direkt rein? Oder sagst du, ey, man, eh keine Chance, da ist ein Zalando, Otto und alle unterwegs, sondern konzentriere dich eher in der Recherche so auf die Longtail-Sachen, weil da kann man vielleicht dann noch ein paar Sales mitnehmen oder gerade für den Start. Wie wäre da deine Herangehensweise?
So? Das ist ja auch ganz interessant bei euch im Case, wo, da war meine Annahme eigentlich, Longtail sind wir gut, sind jetzt aber generisch super stark. Das war interessant zu sehen.
Hast du alle am Anfang einfach reingepackt und dann geguckt, wo halt die Performance geht? Also gehst du da einfach data-driven vor oder?
Schon. Ne? Wir gehen wenig mit Annahmen und mit Bauchgefühlen und sagen selten, wir glauben, das ist eine gute Idee, sondern das ist dann schon irgendwie alles datenbasiert. Interessant ist, dass wir jetzt, Status heute, Kampagnen in Search ganz anders bauen als vor 2 Jahren. Wir gehen da in die Richtung, das nennt sich Fullistic. Habe ich dir, glaube ich, auch schon mal gesagt, das ist dann wirklich, wo man versucht, so viel vom Google-Algorithmus zu verwenden wie möglich. So viele Guardrails, die man manuell noch einbaut, wegzunehmen. Dafür brauchst du aber halt wirklich eine starke, datenschwangere Kampagne.
Datenschwangere, da war das?
Datenschwangere, genau. Bevor man da ist. Da sind wir mit ganz vielen Kunden noch nicht, da sind wir mit Snox auch nicht. Deswegen ein Keyword-Clustering ist natürlich immer sehr, sehr wichtig. Aber es ist nicht mehr so, dass du jetzt irgendwie auf eine Single-Keyword-Ad-Group-Struktur bauen musst. Ne? Also du brauchst jetzt nicht irgendwie für jedes einzelne Keyword wirklich eine Ad-Group. Das nicht mehr, wenn es wirklich praktisch sein soll, würde ich sagen, 20 Keywords gut geclustert, Themengebiete gut geclustert in einer Ad-Group, also in einer Anzeigengruppe, dann fährst du gut. Aber auf Sicht auch, wir haben jetzt bei unseren ganz großen Kunden haben wir wirklich diese Fullistic-Kampagnen, wo in einer Kampagne, in einer Ad-Group alles läuft. Also generisch, Longtail, alles im Broadmatch. Da werden wahrscheinlich einige mit den Ohren schlackern. Alles im Broadmatch. Und dann wirklich datengetrieben einfach, dann feuert er. Und da sind wir dann halt auch wirklich die Chefs im Markt, weil das können wir uns dann erlauben, weil diese Advertiser einfach so groß sind, dass die da alles mitgreifen können, ne, oder abgreifen können.
Geil. Ich finde es super spannend. Und Leute, hört euch dann auch bald den Podcast an, wie wir aktuell unsere Facebook-Strategie verändert haben. Genau okay. Das Gleiche.
Ja,
wir hatten da auch krass Funnel mit Top, Middle Funnel, Low Retargeting, Loyalty. Sau kompliziert. Real Talk, wir machen jetzt Full Funnel Kampagne. Gib ihm. Ja. Einfach alles rein und lass den Algorithmus machen. So, ich werde die Tage, oder Olli besser gesagt, auf mein LinkedIn auch posten. Die Performance Marketer, und das ist so ein Schwachsinn, versuchen immer schlauer zu sein als der Algorithmus und versuchen den immer auszutricksen und zu hacken. Ganz ehrlich, hört damit auch und guckt eher, und auch wenn es ein dummes Passwort ist, aber wie enabled ihr den Algorithmus? Wenn Google inzwischen der Algorithmus so gut ist, dass alles rein und der soll machen, dann ist es so.
Ja.
Dann solltet ihr euch aber darauf konzentrieren, irgendwie, dass der Feed richtig ist oder dass die Anzeige gut aussieht, so auf den Content. Und ich glaube, das ist auch das Big Picture, was, egal ob es Facebook, Google oder Amazon ist, die wollen uns weg davon bekommen, dass wir versuchen, den Algorithmus zu hacken oder irgendwas Krasses einzustellen. Die wollen, dass unsere Zeit da reingesteckt wird, dass die Customer Experience erhöht wird. Also in bessere Produkte, bessere Anzeigen, bessere Schriftarten, egal was es ist.
Ja.
Das wollen die. Und die möchten nicht, dass wir irgendwie immer versuchen, noch eine Zielgruppe einzustellen und noch irgendwas.
Genau. Einmal unterschrieben. So.
Einmal, zack. Ja,
wirklich. Und das ist wirklich so. Und ich glaube auch, dass die Arbeit von Agenturen sich extrem ändern wird, dass wir halt weniger Handwerker sind und Enabler von einem Algorithmus. Das finde ich eigentlich ganz geil. Das finde ich eigentlich ganz gut, ja. Dahin wird es gehen. Also ich glaube tatsächlich, dass in den nächsten Jahren man beispielsweise bei einer Search-Kampagne gar keine Keywords mehr einfügt. Ich glaube, das läuft dann irgendwie über eine Website-Crawl oder wie auch immer. Ich glaube, irgendwann wird der Schritt auch kommen, dass es gar keine Wahl mehr zwischen Standard und Smart-Shopping gibt. So.
Gibt es da nicht jetzt auch die ersten Sachen, wo du in der Shopping oder Smart-Shopping noch nicht mal mehr die Keywords siehst, wo du ausgespielt wirst?
Ja, Smart-Shopping. Das ist ja diese Google-Blackbox letzten Endes. Das ist ja auch, weil es für euren Case dann einfach nicht so gut ist, weil wir da dann halt immer eure starke Brand mit rein. Das wird es halt verwässern. Und dann haben wir halt irgendwie nachher keinen guten Neukunden-ROAS mehr, weil wir nie wissen, wie viel Snox ist da jetzt mit drin. Aber ja, das ist so der erste Schritt. Ne? Smart-Shopping kann richtig gut funktionieren. Wenn es halt nicht funktioniert und du nicht genau weißt, wie eine geile Feed-Optimierung läuft, dann hast du auf einmal nicht mehr viele Möglichkeiten. Dann denkst du ganz schnell, ja, Shopping ist nichts für mich. Dann müsste man vielleicht die Standard-Shopping-Kampagne nochmal testen. Aber ich glaube, irgendwann werden wir die Wahl gar nicht mehr haben.
Safe. Kommen wir später nochmal so ein bisschen der Ausblick, weil ich da super spannend finde, was da in dem ganzen Bereich abgeht. Zurück nochmal zu den Search-Kampagnen. Keyword-Analyse haben wir jetzt gemacht. Wir haben jetzt mal 100, 200 Keywords in der Kampagne drin. Auch hier wieder pro Kategorie, also Boxershorts, und dann packe ich irgendwie das rein. Was ist jetzt hier noch wichtig? Es gibt die sogenannten Erweiterungen, lass mich nicht lügen. Ja. Da kann man ja auch die zum Beispiel reinstecken, die automatischen sind die Bewertungen auch. Genau. Die machen wir mit Trusted Shops und das kann ich auch nur allen empfehlen. Wenn ihr sowieso Trusted Shops habt, das pusht auf jeden Fall die CTR. Dann gibt es da noch ein paar andere, so Standort, Anruf. Das haben wir getestet, aber natürlich für uns im E-Commerce, ganz ehrlich, braucht man nicht. So der Standort oder Anruf, scheißegal. Hast du da noch Tipps? Da gibt es, glaube ich, so Unterkategorie-Erweiterung oder so. Sagst du, mehr ist mehr, also umso mehr Daten man da pflegt und Google optimiert das eh automatisch. Das wird immer der Kampagne gut tun, oder sagst du, von ein paar solltet ihr auf jeden Fall die Finger lassen?
So viele wie möglich mit reinnehmen, die Sinn ergeben, logischerweise. Ich würde auch bei euch auch einen Standort mit reinnehmen, ehrlich gesagt. Also ich glaube auch, das haben wir.
Okay. Als ich das damals gemacht habe, glaube ich, habe ich auch, aber ihr seid da besser.
Danke.
Ist so.
Alle Erweiterungen, die halt wirklich Sinn ergeben, also Sitelinks, Callouts, Structured Snippets, Preiserweiterung, ganz, ganz wichtig. Wenn irgendeine Promotion läuft, eine Promotion-Extension, ganz, ganz wichtig. Macht einmal natürlich, ihr nehmt mehr Ad-Estate ein, heißt, eure Anzeige ist einfach größer. Es wird aber auch in euren Quality-Score mit reingerechnet. Also Google guckt sich das an, das ist wirklich ein Faktor im Quality-Score letzten Endes. Expected Click-Through-Rate, und das ist letzten Endes, wie groß ist eure Anzeige auch, wie gut ist da der Match. Deswegen alles immer mit reinnehmen.
Quality-Ranking ist von 1 bis 10, wo Google eigentlich einschätzt, wie gut wie gut ist die Anzeige. So, man kann das bestimmt an verschiedenen KPIs, aber das ist super wichtig, um auch die Ausspielung zu bekommen. Es kommt nämlich nicht nur drauf an, wie viel bin ich denn bereit, maximal auszugeben, sondern, und da kommen wir ja wieder zu dem, was wir davor gesagt haben, Googles Ziel ist es ja, dass die Customer Experience von dem User steht im Vordergrund. Wenn das eine scheiß Anzeige ist, aber ich viel Geld ausgebe, dann werde ich nicht ausgespielt so. Weil Google will, dass der User was Geiles sieht irgendwie, und geil bedeutet halt die Erweiterung etc.
Ja, genau, also Quality Score von 1 bis 10, genau. Da gibt es dann die erwartete Klickfrequenz, das ist der eine Faktor. Dann die Landing Page Experience, also schickst du jemanden, der nach Boxershorts sucht, auch auf eine Boxershorts Landing Page oder auf eine Socken Landing Page, wäre nicht so gut. Und dann die erwartete Klickfrequenz, die Landing Page Experience und die Ad-Relevancy, logischerweise. Wie relevant ist deine Anzeige? Ne?
Ja.
Also passt deine Anzeige zum Keyword, logisch.
Okay.
Heißt, Beispiel jetzt zum Beispiel, wenn du eine Competitor-Kampagne hast, Nike kann auf das Keyword Adidas bieten, werden aber niemals so relevant sein für Search-Term, weil derjenige halt nach Nike sucht. So.
Ja.
Und deswegen muss Adidas einen Price-Premium in der Auktion zahlen, um beispielsweise über Nike zum Beispiel zu stehen in der Auktion. Es kann aber auch sein, dass Nike deutlich weniger pro Klick zahlen muss, um sogar über Adidas zu stehen, was erstmal gegen eine Auktion, ne, das macht erstmal keinen Sinn, aber es ist halt, weil der Quality Score mit reingerechnet wird.
Und die Relevanz höher ist für den Kunden.
Genau, so ist es. Deswegen immer drauf achten, erwähne ich irgendwie mein Keyword in der Anzeige, habe ich alle Features mit eingebaut, die Anzeige so groß machen wie möglich. Und ich finde, das ist der wichtigste Punkt, ist meine Landingpage gut. Ne? Und da hatten wir bei euch nicht so wahnsinnig viel zu tun, das war schön.
Schau
da
an, Samu!
Ja, wirklich. Also das ist schon geil. Das funktioniert bei euch.
Geil. Wie wichtig ist der Text? Weil in der Search-Anzeige im Vergleich ja zur Shopping-Anzeige habe ich, lass mich nicht lügen, jetzt muss ich mich selber, 60 oder irgendwie so, gell?
Zeichen? 30 und in okay. Der Description nochmal 90.
Okay. Genau. Wie wichtig sind die und hast du da praxisnahe Tipps?
Das ist jetzt am Anfang für eine Kampagne kein Make or Break.
Echt nicht?
Nee. Ich sag mal, du solltest schon eine grundsolide Anzeige schreiben, das ist schon wichtig. Es ist aber dann eher, ich sag mal, die Macht der Anzeige entfalten wir eher über eine konstante Optimierung und eine konstante Neuerfindung dieser Anzeigentexte. Ne? Also letzten Endes ein klassisches Split-Testing dann über neue Anzeigentexte. Die muss von Anfang an schon gut sein und da ist es eigentlich genau das gleiche wie beim Shopping-Titel, dass du halt gucken musst, schreibe ich aus der Google-Sicht oder schreibe ich aus der User-Sicht und das Optimale liegt irgendwo in der Mitte. Ne? Also ja, letzten Endes auch relativ klassisches Marketing. Ne? Also bring deine USPs rüber, hab einen klaren Call to Action. So, das ist am Ende des Tages keine Raketenwissenschaft, das machen aber manche besser, manche schlechter. Und bei uns ist es halt so, wir nähern uns so der perfekten Ad, quote-unquote, durch Testing an, ne? Weil wir jetzt auch keine geborenen Texter sind, sage ich auch ganz ehrlich. Wir sind sehr datengetrieben und sind jetzt an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich ein bisschen zu unkreativ. Und da sind wir dann aber auch immer wirklich dankbar für Input von Kunden, ne? Weil die Kunden auch immer besser wissen, wie wollen sie eigentlich klingen. Wir schreiben dann wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle einfach klingen wir nicht so wie der Kunde in der Ad und das ist ja auch wichtig. Aber so dieses Ad-Optimieren geht über eine fortlaufende Optimierung. Das haben wir dann sehr gut durchstrukturiert. Da landet euer Account jetzt übrigens auch drin.
Oh ja. Yeah.
In so unseren fortlaufenden Account-Optimierungen. Das ist dann letzten Endes da, wo man den Zinseffekt abholt. Ne? Immer wieder die Status Quo challengen und das mag dann nur 1% hier und da sein, aber wenn du das mal 1-2 Jahre machst, dann hast du irgendwann ordentlich durchoptimiert, ne? Und dann bringt das schon Spaß.
Hast du sonst noch was hinzuzufügen zu einer Search-Ad, worauf ich jetzt achten sollte? Geburtsstrategie, wie mache ich die auch wieder? Wenn der komplett neu ist auf Max, CPC oder wie das heißt, irgendwie Manual Bid und dann, wenn ich mehr Daten habe, dann eher auf einen Target ROAS.
Das ist unsere Herangehensweise. Ne? Das ist nicht gesagt, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Wir fahren damit gut. Ich würde das Anfängern oder was heißt Anfängern, kleineren Accounts würde ich das so vorschlagen, weil wie gesagt, dann hast du mehr Kontrolle über, wo dein Geld hinfließt. Du kannst hoch und runter schrauben. Du lernst den Account automatisch auch besser kennen. Ne? Du weißt einfach, okay, hier ist die Performance, da muss ich nachbessern. Das ist in der automatisierten Geburtsstrategie halt oft dann einfach, dann lehnst du zurück und lässt Google machen und hoffentlich klappt es, fingers crossed oder halt nicht. Deswegen immer über einen manuellen CPC den eCPC anwerfen, also schon den Algorithmus im Hintergrund auch arbeiten lassen. Aber jetzt direkt Kaltstart auf eine Smart-Bidding-Strategie würde ich so nicht machen. Es sei denn, du hast einen Geldkoffer und kannst feuern ohne Ende.
dann hattest du auch mal solche Accounts, die so Investoren dabei hatten oder einfach so gib ihm?
Nö, jetzt nicht, wo wir einen Account von Grund auf aufgebaut haben. Aber also ich sag mal, neue Kampagnen in bestehenden Accounts, da gibt es schon so ein paar Kollegen, wo man einfach Gas geben kann. Wo Budget auch gar keine Rolle mehr spielt. Ne? Weil das ist ja Performance-Marketing. Ich sag mal, wer im Performance-Marketing mit gefixten Budgets arbeitet und irgendwann sagt so um 12, so wie als würdest du Snox Coffee irgendwann um 12 zumachen, sagst du, hab genug Geld verdient, will nicht mehr. macht ja keinen Sinn. Deswegen, da wollen wir auch immer hin mit allen unseren Kunden, ne? Dass wir eigentlich das Budget im Account dann stupide hochschrauben. Ne? Das wird er dann nicht ausgeben, weil bei Google hast du halt immer das Suchvolumen, das bestimmt letzten Endes. Aber letzten Endes wollen wir mit keinem Account irgendwo an den Budget-Limit. Ja. Weil das wird bedeuten, dass die Performance nicht gut ist, letzten Endes, eigentlich.
Safe. Ja. Unterschreibe ich 100%. Und das sehen wir ja auch in unserem Account. Also muss ich sagen, wir haben ja vor 8 Wochen, hätte ich jetzt aus dem Gefühl gesagt, gestartet oder ist schon? Ne,
6 Wochen erst.
6 Wochen? Ja. Wir haben so, jetzt mal aus dem Bauch raus, Leute, nagelt mich nicht fest auf die Zahl, aber in der ersten Woche haben wir irgendwie 500 Euro gespendet, dann irgendwie 1,5, 2,5. Also man sieht schon krass, wie das von Woche zu Woche hochgeht. Und da sehe ich schon einen krassen Unterschied jetzt zu einem Amazon oder Facebook. Da ist die Skalierung viel schneller, aber auch das Risiko höher und viel mehr Verlust dadurch. Also ganz einfachere BWL. Mehr Risiko, mehr Chance auch zu scheitern. Und das sehe ich jetzt bei Google ist, wir wachsen jetzt nicht irgendwie raketenmäßig. Also es läuft hammergeil, das will ich gar nicht sagen. Aber es ist jetzt nicht ein crazy exponentielles Wachstum, weil es auch aufgrund des Suchvolumens natürlich gedeckelt ist.
Genau. Und das ist ein super guter Punkt. Und das bringt mich auch zu dem Punkt, wo ich deinen oder euren Account dann auch sehe für 2021. Wir werden niemals skalieren können wie auf Facebook, weil Push-Pull, so ist halt so. Und deswegen auch, wenn wir mit Advertisern arbeiten, die sehr viel über Facebook gemacht haben und auch erfolgreich waren, irgendwann kommt immer die Frage, hey Simon, wann skalieren wir? Skaleneffekte hast du, wenn du Skaleneffekte hast. Ansonsten hast du die halt nicht. Und euren Account und speziell dann Google als grundsätzlich auch als Plattform sehe ich halt eher so als das der langweilige Cousin so ein bisschen von Facebook.
Ja, aber passt gut.
Ja, und der halt sicher läuft und wenn wir den an den Punkt bekommen, wo der halt, wir wollen den auch volumentechnisch an den Punkt bekommen, wo du am Ende des Jahres auch sagst, boah, ist schon nett. Ne? Das auf jeden Fall, aber wir wollen ihn vor allen Dingen konstant hinbekommen, wo bei Facebook muss man sich ja schon immer wieder neu erfinden.
Jeden Tag, wenn ich da schon wieder Arne im Hintergrund zappeln sehe. Also wie viel Gedanken wir uns machen um Facebook, das ist einfach eine absolute Achterbahn. Wenn es geil läuft, ist es wie am Anfang Drogenkick, ey Hammer, wir erobern die Welt. Wenn es scheiße läuft, denke ich mir, ey, warum mache ich den Scheiß eigentlich noch so? Genau. Und bei Google, und das finde ich halt auch den interessanten Business Case, und das Geile im gesamten Mix und warum ich auch Google bei fast jedem E-Commerce-Startup oder Unternehmen sehe, es bringt so ein gewisses Grundrauschen auch in den Shop. Weil das war ja auch die ganze Zeit oder ist bis heute noch, und wir versuchen gerade dagegen anzukämpfen, unser Problem, wenn man jetzt die gesamte Profitabilität anschaut, wir sind richtig geil profitabel, wenn es aktuell läuft so, ey, wir skalieren auf Facebook und es läuft, Hammer, ey, da macht es Spaß, gell? Mhm. Aber es gibt halt auch Phasen, wo es halt nicht läuft und dann haben wir zu wenig Volumen und Gesamtumsatz, um irgendwie die Fixkosten zu tragen. Also jetzt mal ganz dramatisch gesprochen. Mhm. Also du hast so Wellen. Ja. Und da finde ich es super geil, wenn man so einen Google-Kanal hat, wo man halt irgendwie sehr gut kalkulieren kann, hey, jeden Monat verkaufen wir irgendwie 5000 Packungen Boxershorts irgendwie über den Kanal. Ja. Und der bringt mir so ein gewisses Grundrauschen.
Und genau da wollen wir hin mit dem Account. Ne? Genau das ist, dass wir so ein Safe-Bet haben.
Ja.
Ein Safe-Haven, oder wie man immer sagt. wo ihr gut forecasten könnt, da kommt immer das und das und das rein. Und da müssen wir mal gucken, wie groß wir den Account machen können. Ne? Da entwickeln wir uns ja auch in guten Schritten. Aber das ist so die Vision für 2021 auf jeden Fall, dass ihr da richtig Spaß dran habt.
Jetzt zum Ende hin nochmal spannend, dein Blick auf die ganze Entwicklung im Performance-Marketing und auch bei Google zu sehen. Ganz großer Skandal, oder Skandal ist übertrieben, aber worüber sich die Google-Welt gestritten hat in den letzten Monaten, war ja das Bidding oder Verfahren wurde umgestellt. Es war nicht mehr, man zahlt 1 Cent mehr als der zweithöchste Bietende, sondern du zahlst jetzt teilweise, ich weiß jetzt auch nicht 100% wo, aber du zahlst tatsächlich das, was du bietest irgendwie. Das war schon mal ein großer Punkt. Und ich höre ganz viele verschiedene Podcasts und von krassen Google-Experten und die sind inzwischen gar nicht mehr so bullisch auf Google, weil sie so sagen, hey, du guckst skeptisch, aber die Möglichkeiten bei Google jetzt weiter zu wachsen oder die Anzeigen irgendwie noch von Google insgesamt als Unternehmen noch nach oben zu treiben, ist relativ schwer. Also wenn man sich irgendwie die Bilanzen anschaut, dann wachsen die vor allem im Ad-Geschäft, zum Beispiel im YouTube-Bereich oder so, weil sie da irgendwie die Ad-Penetration irgendwie nach oben schrauben. Sind wir mal ehrlich, wenn ich jetzt hier Socken eingebe, above default ist nichts mehr organic, sondern ist irgendwie alles anzeigenvoll. Also da sehe ich, ich weiß nicht, wie Google da noch mehr Ads platzieren will. Daher, wie siehst du da die Zukunft? Du hast schon eine Aussage getroffen, es wird mehr in Richtung Smart Shopping gehen, also dass der User gar nichts mehr einstellen kann. Glaubst du, dadurch versucht halt Google irgendwie mehr Geld zu verdienen, weil sie einfach sagen, hey, es gibt nur noch Smart Shopping, lasst uns machen und dann können die quasi auch die Ausspielung besser steuern. Also dann gibt es viel mehr Plätze auch, die vielleicht scheiße sind, aber die sie durch diese automatische Ausspielung dann auch befüllen können.
Das ist jetzt eine Annahme, die man so treffen kann, sag ich mal. Google ist am Ende des Tages natürlich, ich sag mal, wenn du auch mit Google sprichst und Google von Umsatz redet, dann reden sie ja nicht von deinem Umsatz, sondern von ihrem Umsatz.
Ja.
Erstmal. Ne? Das ist auch in der Agenturdynamik immer gut, da eine Agentur tatsächlich mit drin zu haben, weil wir dann, uns ist egal, wie viel Geld ihr ausgibt letzten Endes. Ne? Also als Snox ist es Google, aber halt nie egal. Grundsätzlich, was mir an der Thematik Google böse, Google nicht böse, machen die alles aus Profit-Sicht, machen sie so oder so, da kannst du dich auf den Kopf stellen.
Safe.
Die sitzen am längeren Hebel und ich glaube, als smarter Marketier und als gute Agentur stellt sich da halt drauf ein, weil was willst du machen? Jetzt irgendwie, also musst halt irgendwie da mitgehen und ich glaube, es geht halt eher darum, sich jetzt die nächsten 2-3 Jahre wirklich daran anzupassen, egal was Google da dann einfällt und wie sie uns auch als Agenturen das Leben schwerer machen wollen sie glaube ich gar nicht. Ich glaube halt einfach am Ende des Tages schon, dass sie die Search Landscape einfach auch für den User so gut wie möglich gestalten wollen. Deswegen da mache ich mir auch grundsätzlich weniger Sorgen, weil wir auch einfach so diesen Mindset haben, wir gucken immer, dass wir uns so aufstellen, dass wir Google happy machen und unsere Kunden happy machen. Das ist halt, muss immer aus zwei Sichten darauf gucken. Und manchmal finde ich so, auch wenn man auf LinkedIn irgendwie liest, großer Skandal, jetzt haben sie wieder das gemacht, jetzt mit den Cookies und dass die jetzt irgendwie wegfallen. Stell dich drauf ein und mach das Beste draus. Und der andere Punkt, den du ja auch gebracht hast, das ist irgendwie ein gesättigter Ad-Markt. YouTube erstmal nicht. Da geht, glaube ich, noch sehr, sehr viel. Und jetzt gerade gibt es extrem viele Advertiser auf Google und es gibt eigentlich ja nichts mehr, wo nicht irgendwelche Anzeigen ausgespielt werden, aber es gibt so viele schlechte Anzeigen.
Krank.
So, und da ist einfach die Chance als geiler E-Commercer einfach die Sachen besser zu machen. So, und das sieht man jetzt gerade an euch, wenn man da einfach seine Basics covert so und die Sachen wirklich durchdenkt und bis ins kleinste Detail die Sachen optimiert, dann bist du besser als 90% der Advertiser am Markt. Und das ist unser Ansatz. Deswegen so das gegen Google und sich irgendwie echauffieren, dass da jetzt wieder das doch nochmal schwerer wird. Das wird sowieso schwerer, wenn du dich nicht ändern möchtest als Agentur und als Advertiser. Das ist so. Wenn du deine Accounts, wenn ich jetzt heutzutage meine Accounts handeln würde, wie ich es 2014 gemacht habe, dann ciao, dann funktioniert das nicht. Und deswegen, da musst du sowieso immer mitgehen. Und es gab 2014, gab es Riesenskandale, quote unquote, die gab es 2015, so immer. Das Leben geht irgendwie immer weiter, ne? Und wir verkaufen alle immer noch Sachen online. Deswegen, ich bin da entspannt.
Nicht nur wir vertrauen dir, sondern auch zum Beispiel unsere gute Freunde von Paul Valentine haben tatsächlich auch gerade mit euch gestartet, weil sie gemerkt haben, hey, ihr macht bei uns einen geilen Job. Wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, ey, das, was der Simon erzählt hat, finde ich Hammer, würde ich gern auch machen, aber selber kriege ich das auch nicht so hin, genau wie es bei uns war. Wie erreicht man dich am besten? Irgendwie über LinkedIn, E-Mail, was bist du für ein Typ, wo hast du es am liebsten?
Ich glaube, LinkedIn muss ich sowieso aktiver werden, ganz grundsätzlich, wenn man vor allem deine Aktivitäten da anguckt. Deswegen LinkedIn, ja, Simon Borg einfach auf LinkedIn, ist das Einfachste, würde ich sagen.
Geil, habt ihr also noch Kapazitäten, wenn da jetzt jemand Bock drauf hat?
Wir stocken auch auf, jetzt was Power angeht, Kapazitäten, also Mitarbeiter werden eingestellt.
Geil, Simon, es hat mir super, super viel Spaß gemacht.
Ich habe zu danken.
Ich glaube, es war nicht die letzte Folge. Wir werden bestimmt nochmal sprechen und dann noch mehr in das Thema reingeht. Aber schön, dass du am Start warst.
Ja, hat mich gefreut. Super cool. Vielen Dank.
Leute, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.